was kann KI und was kann sie eben gerade nicht? Und warum ist es deshalb auch so wichtig, dass Vorstände und Aufsichtsräte den Unterschied überhaupt verstehen?
Für mich ist die zentrale Führungsfrage, wo in unseren Prozessen, insbesondere in unseren Kernprozessen, entsteht durch KI echte Wertschöpfung und wo kippt Produktivität in Kontrollverlust?
The Gatekeeper. Inside Risk and Consequence. Der neue Podcast über Führungskultur und Wirtschaftskriminalität.
Von der CEO-Etage über den CFO bis hinein in die Aufsichtsgremien. Künstliche Intelligenz ist zu einem zentralen Führungs- und Entscheidungsthema geworden. Wir sprechen heute darüber, was KI leisten kann, wo ihre Grenzen liegen, worauf man als Entscheidungsträger achten muss und wie all das mit Linguistik zusammenhängt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Gatekeeper, Inside Risk and Consequence. Mein Name ist Marie Döscher und gemeinsam mit meinem Co-Host Veit Bütterlin-Goldberg wollen wir heute über ein Thema sprechen, das inzwischen jede Führungsebene erreicht hat. Bevor wir einsteigen, möchte ich Ihnen aber kurz Veit vorstellen. Veit Bütterlin-Goldberg, Deutschlandchef und Co-Lead Dachregion sowie Partner und Managing Director bei Alix Partners. Veit ist Ökonom, Forensic Accountant und Honorarprofessor an der University of Tennessee Knoxville. Zudem lehrt er in Oxford und hat zuvor an der Hochschule St. Gallen zum Thema KI unterrichtet. Veit fungiert regelmäßig als Sachverständiger vor dem Internationalen Gerichtshof, dem UK High Court, sowie Gerichten in den USA oder in der EU. Ich kann sagen, Veit ist aber vor allem eins. Ein Berater, der in hochkomplexen Transformations- und Sondersituationen operative Performance mit einem klaren Blick auf Risiken, Führungen und Entscheidungslogik verbindet und einer derjenigen, die KI nicht als Hype sehen, sondern als strategisches Führungsinstrument. Deswegen ist er auch heute der perfekte Gesprächspartner für diese Folge. Veit, ich freue mich, dass du heute hier bist.
Danke, Marie, und ich freue mich, wieder mal mit dir zu sprechen. Und für diejenigen, die dich vielleicht zum ersten Mal hören, Marie Döscher ist Juristin und Director bei Alix Partners. Marie hat ihre Laufbahn mit 26 Jahren als Staatsanwältin in der Wirtschaftsstrafverfolgung begonnen und nach mehreren Jahren bei einer Big Four Beratung begleitet sie heute Unternehmen, Vorstände und Aufsichtsräte in kritischen Untersuchungen bei Governance-Fragen und in regulatorischen Sondersituationen. Und jeder, der mit Marie mal zusammengearbeitet hat, wird bestätigen können, dass sie juristische Tiefenschärfe mit einem wirklich fundierten Verständnis für Organisation, Kultur und Entscheidungslogik miteinander verbindet. Außerdem lehrt Marie an der Hochschule Mainz und beschäftigt sich dort intensiv mit der Frage, wie Organisationen unter Unsicherheit gute Entscheidungen treffen können. Eine Debatte, in der KI eine immer größere Rolle gewinnt.
Und genau dort wollen wir heute ansetzen, denn KI ist ja nicht nur ein Effizienzwerkzeug in Prozessen, oder?
Das ist so, ja. Sie strukturiert Entscheidungen vor, sie filtert Informationen, sie sortiert Risiken oft, bevor Menschen überhaupt draufschauen. Und genau darin liegt ja die Chance, aber eben auch die Gefahr. KI erkennt Muster, aber sie versteht keine Bedeutung.
Ja, und wenn KI Entscheidungen vorbereitet, bevor Menschen überhaupt draufgeschaut haben, dann ist es ja, so kann man sagen, nicht nur eine technische, sondern vor allem eine Führungsfrage. Und für unsere Kunden, was heißt das konkret für Governance, ja, für Kultur oder für Reputation und ganz besonders auch für die persönliche Haftung dann letztlich von Vorständen und Aufsichtsräten? Und wie setzt man Leitplanken, die Innovation ermöglichen, statt sie abzuwürgen? Und sichert sich dann trotzdem auch als Entscheider ab? Das sind ja die Fragen, die es zu klären gilt. Und dann lass uns doch einfach mal mit einem Beispiel anfangen, das viele Unternehmen beschäftigt, nämlich Talentprogramme. Stell dir vor, du hast ein Unternehmen, das seine Nachwuchsführungskräfte systematisch entwickeln möchte. Und da entscheidet sich die HR-Abteilung dazu, hierfür ein KI-Modell zu nutzen. Also die Idee könnte dann ja sein, ein Modell soll aus den Lebensläufen und den internen Leistungsdaten diejenigen identifizieren, die besonders viel Führungspotenzial haben. Also auf den ersten Blick würde ich sagen, klingt das ja plausibel. Die KI wird mit historischen Daten trainiert, also mit den Profilen derjenigen, die in den letzten 10 Jahren tatsächlich befördert wurden.
auf dem Papier klingt das tatsächlich brillant. Unsere KI lernt, wie Erfolg bei uns aussieht, und genau hier beginnt aber auch das Problem. Denn was die KI ja nicht versteht, diese historischen Daten sind voller blinder Flecken und Verzerrungen. Wenn in der Vergangenheit vor allem Männer befördert wurden, wenn bestimmte Karrierewege bevorzugt waren oder Quereinsteiger es schwerer hatten, dann steckt all das statistisch in den Trainingsdaten. Die KI erkennt dann diese Muster, aber sie versteht nicht, dass es sich eben um eine alte Welt und damit eben auch um alte Biases handelt und nicht um eine Gesetzmäßigkeit oder ein Erfolgsprinzip für künftige Führung.
Also im Ergebnis beginnt die KI ja dann genau diese Muster wieder zu reproduzieren, die wir schon kennen, und verstärkt die auch womöglich noch, was dann zur Folge hat, dass Kandidatinnen, Quereinsteiger oder Kolleginnen und Kollegen, die jetzt unkonventionelle Profile haben im Ranking, am Ende dann nach unten rutschen. Und so wird diskriminiert, ohne dass gar nicht bewusst diskriminiert werden sollte. Auf dem Dashboard sieht es dann aus wie ein objektiver Score, aber ich verstehe, dass es in Wirklichkeit eigentlich eine mathematisch gerechnete Fortschreibung der Vergangenheit ist.
Das kann man genauso sehen, ja. Und denn was wir für Menschen auf den zweiten Blick erkennbar wäre, nämlich, dass es hier historische Ungleichheiten gibt, die einfach weitergetragen werden, bleibt für die KI das unsichtbar. Die KI erkennt Muster, aber nicht den Bedeutungsgehalt dahinter. Und genau in dieser Lücke entstehen reale Risiken für Fairness, für Kultur, für Reputation, aber letztlich eben auch für Haftung.
Und das bringt uns ja eigentlich jetzt zur Kernfrage der heutigen Folge, nämlich: Was kann KI und was kann sie eben gerade nicht? Und warum ist es deshalb auch so wichtig, dass Vorstände und Aufsichtsräte den Unterschied überhaupt verstehen? Weil, wenn wir mal ehrlich sind, meistens ist es ja so, wenn wir über KI sprechen, dann meinen viele große Sprachmodelle, also ja, Large Language Models oder kurz LLMs. Aber es ist ja nur eine Form von KI. Weil wenn ich zum Beispiel schaue, was wir in der Forensik nutzen oder in unseren Compliance-Projekten, dann arbeiten wir ja schon seit mehr als 10 Jahren mit Predictive Coding-Verfahren oder Clustering oder Anomalieerkennung. Was denkst du denn? Warum ist die öffentliche Diskussion so fixiert auf LLMs?
Marie, ich denke, das liegt einfach daran, weil LLMs einfach sichtbar sind in der Öffentlichkeit. Sie schreiben Texte, sie erzeugen Bilder, sie beantworten E-Mails und sie wirken deshalb intelligent und anders als andere KI-Verfahren, mit denen wir schon sehr lange zu tun haben, als Forensiker oder eben auch Compliance-Berater oder Risikomanager, wirken die LLMs natürlich in weiten Teilen der Öffentlichkeit hinein. Millionen Leute heutzutage nutzen die LLMs ja im Alltag, ja. Da hilft wahrscheinlich auch ein Blick in die Geschichte der KI, um diese Fixierung besser zu verstehen. Bis zu den Anfängen von unserem Jahrhundert galt eigentlich die sogenannte symbolische KI, also Ansätze, die auf Logik, auf Regeln und auf explizitem Wissen basierten, als der vielversprechendere Weg. In dieser Tradition entstanden Expertensysteme und Wissensdatenbanken, die Informationen logisch kodieren und nach festgelegten Ableitungsregeln verarbeiten. Und erst ab etwa 2010 gelang der sogenannten subsymbolischen KI eine Reihe von Durchbrüchen, die dann schließlich zur Entwicklung großer Sprachmodelle führte. Und mit diesem Wechsel hin zur subsymbolischen KI haben wir uns von deduktiven Verfahren entfernt und setzen stattdessen auf statistische Methoden.
Was ich ja spannend finde, oft hört man, dass große Sprachmodelle ähnlich lernen würden wie das menschliche Gehirn. Was sagst du denn dazu? Stimmt das oder ist das jetzt mehr ein Marketing-Gag?
Also das ist so ganz sicher nicht richtig. LLMs lernen nicht wie ein menschliches Gehirn. Sie ahmen vielmehr die Ergebnisse menschlicher Intelligenz nach, indem sie einfach statistische Muster in großen Textmengen beispielsweise erkennen. Auch wenn sie jetzt künstliche neuronale Netze nutzen, so nennt man das zumindest, berechnet sie im Kern lediglich das nächste Token anhand der Trainingsdaten, ohne echtes Verständnis oder Bewusstsein oder logisches Denken. Man kann sagen, LLMs repräsentieren so eine völlig andere mathematische Form von Intelligenz. Sie simulieren menschliche Fähigkeiten, ohne die biologischen oder kognitiven Prozesse des Gehirns zu teilen.
Ich verstehe. Okay, also zusammengefasst kann man dann sagen, sie sind extrem gut darin, Sprache zu produzieren. Wobei wir aber ja bedenken müssen, dass Sprache aus Syntax und Semantik besteht. Also zum einen korrekter Bau des Satzes, zum anderen korrekte Bedeutung. Also kann man im Ergebnis sagen, ein Satz kann perfekt gebaut und trotzdem inhaltlich völliger Unsinn sein. Das entnehme ich jetzt deinen Ausführungen.
Ja, als Juristin verstehst du das natürlich allzu gut, ja. Und das ist genau der Punkt. Also für das grundlegende Funktionieren eines LLMs ist die Semantik technisch gesehen nicht entscheidend. Das Modell muss keine Bedeutung verstehen, um statistisch passende Textfolgen zu erzeugen. In gewissem Sinne arbeiten LLMs daher vor allem syntaktisch, allerdings in einem erweiterten Sinn von Syntax. Wenn wir von Syntax bei LLMs reden, meinen wir letztlich das, was im empirischen Sprachgebrauch beobachtbar ist. Muster, Häufigkeiten, typische Nachbarschaften von Wörtern. Und dieser Gedanke, der ist im Übrigen auch nicht ganz neu. Der Linguist Selig Harris hat zum Beispiel vor mehr als einem halben Jahrhundert vorgeschlagen, Sprache rein über solche Verteilungen zu beschreiben, ohne zusätzlich Annahmen über ein mentales Bedeutungsinventar zu machen. Und Martin Warntgen, Physiker und Informatikprofessor, hat mal zu Recht darauf hingewiesen, dass LLMs im Kern genau diesem Prinzip folgen. Ein Satz ist eben dann zulässig, wenn er aus dem statistischen Sprachgebrauch ableitbar ist.
Gut, aber das klingt ja dann so, als würden LLMs genau das umsetzen, was Harris theoretisch beschrieben hat. Ich frage mich jetzt nur, löst das denn dann unser Problem mit der Zuverlässigkeit der Antworten?
Nein, eben nicht, ganz und gar nicht. Also die Syntax, also die Sprachmuster im Sprachgebrauch lässt sich auf diese Weise hervorragend abbilden, aber die Semantik wird damit nicht wirklich beherrscht. LLMs erzeugen hauptsächlich Sprache. Ein Modell kann also vollständig richtig funktionieren, technisch gesehen, und trotzdem faktisch Falsches behaupten. Und das genau nennen wir dann Halluzinationen. Ja, und diese Halluzinationen, die sind jetzt nicht einfach nur ein Bug, sondern eine direkte Folge, kann man sagen, dieser fehlenden Weltanbindung. Bedeutung entsteht ja erst durch Bezug zur realen Welt, also durch eine Art Ausrichtung auf tatsächliche Objekte oder Sachverhalte. Und genau dieser Weltbezug fehlt einem LLM. Ein LLM verarbeitet letztlich nur Text. Man kann Halluzinationen durch aufwendiges Training unter menschlicher Anleitung dann zwar reduzieren, aber nie vollständig beseitigen. Und in gewisser Weise bestätigen LLMs damit Harris' Ansatz, aber gleichzeitig eben auch die Kritik, die später Linguisten wie Noam Chomsky, übrigens Harris war dessen Doktorvater, und Linguisten wie Chomsky haben eben später daran Kritik geübt, weil reine Statistik die Bedeutung nicht vollständig erfasst.
Gut, das ist natürlich für Executives jetzt etwas unbequem, denn das Modell trifft ja sehr souverän auf. Der Bildschirm sagt, hier ist eine Antwort, aber letztlich sieht niemand, wie unsicher oder wie verzerrt diese Antwort dann ist.
Und genau deshalb ist das dann auch eine der wichtigsten Führungsleistungen, zu akzeptieren, dass KI als solche keine Wahrheiten liefern, sondern lediglich statistisch plausible Vorschläge. Das gilt im Controlling, das gilt bei der Preisgestaltung, das trifft zu auf das Personalwesen oder auch auf das Risikomanagement. Also überall dort, wo Muster plötzlich wie Entscheidungen aussehen. Jetzt ist es die Aufgabe von Führung, diese Vorschläge einzuordnen, zu validieren und in vertretbare, verantwortbare Entscheidungen zu übersetzen, statt sie als scheinbar objektive Wahrheit zu übernehmen.
Ja, und genau hier verschiebt sich ja dann der Fokus, nämlich weg von der Frage, was kann die Technologie, sondern hin zu der Frage, wer verantwortet sie? Und das sehen wir ja auch, die technischen Grenzen von KI treffen auf eine Regulierungswelt, in der dann Aufsicht, Gerichte, Öffentlichkeit immer konsequenter fragen, wer trägt denn am Ende die Verantwortung? Und da kann man ja gut mal mit dem EU-AI-Act starten, denn der macht das sehr klar. Er richtet sich gerade an Unternehmen, die KI im Betrieb einsetzen und verlagert so ja Risiken und Haftungen sichtbar in die Management-Ebene. was ja dann für Vorstände ganz praktisch heißt, es gibt ein paar Hausaufgaben, die man nicht so einfach wegdelegieren kann. Und ich glaube, man kann es ganz gut in 5 Punkte zusammenfassen. Und da kann auch jeder jetzt mal mitschreiben. Erstens, menschliche Aufsicht und Letztkontrolle. Heißt also, KI darf Entscheidungen vorbereiten, aber sie nicht ersetzen. Verantwortung bleibt beim Mensch. Zweitens, Protokollierung und Nachvollziehbarkeit. Unternehmen müssen ganz konkret festhalten, wie und mit welchen Parametern KI eingesetzt wird. Und drittens, Datenqualität und Dokumentation. Also jetzt hier Fokus auf die Datenbasis. Wenn Entscheidungen auf Daten beruhen, dann muss ich die Qualität immer überprüfen können und muss das genau dokumentieren. Viertens, Monitoring von Fehlerquoten ist auch eigentlich klar und bekannt. Also Systeme müssen laufend beobachtet werden. Welche Fehlerquoten gibt's? Welche Auffälligkeiten sehe ich? Was passiert mit meinen Schwellenwerten? Und der 5. Punkt, sicherlich auch einer der sehr wichtigen, nämlich Transparenz gegenüber den Mitarbeitenden. Also immer da, wo KI Menschen betrifft, jetzt wie im Beispiel Performance-Strukturen, HR-Prozesse, da ist Transparenz einfach die Grundlage von Vertrauen und am Ende dann ja auch von Rechtskonformität. Ne?
Dann sagt also der AI Act im Kern, wer KI im Unternehmen nutzt, muss verstehen, kontrollieren, dokumentieren und natürlich auch die Verantwortung behalten. Hinzu kommen dann ja aber noch weitere Rahmenwerke zum Datenschutz, zur Mitbestimmung, ISO-Standards, sowie das sogenannte NIST-Framework.
Ja, also auf den ersten Blick klingt das jetzt sehr umfangreich, aber ich würde sagen, man kann es schon auf einige Kernelemente herunterbrechen. Also alle Rahmenwerke haben zwar eine unterschiedliche Herkunft, aber verfolgen dasselbe Prinzip, nämlich Governance, Transparenz, wirksame Kontrollen und klar zugeordnete Rollen. Also nochmal übersetzt heißt das, also insbesondere für Executives, das größte Risiko ist nicht das Modell, sondern es ist ein Vorstand, der es einfach laufen lässt. Also der sich nicht um die Steuerung kümmert, wo die Protokollierung fehlt und vor allen Dingen, wo Zuständigkeiten nicht sauber definiert sind. Und da entsteht dann auch die Haftung, nämlich dort, wo Entscheidungen faktisch von Modellen geprägt werden, aber im Organ am Ende niemand erklären kann, wie es denn überhaupt zu der Entscheidung gekommen ist. Also bildlich gesprochen kann man sehr schön sagen, die Regulierung steckt das Spielfeld ab, aber wie professionell innerhalb dieser Linien jetzt gesteuert wird, das obliegt jedem Unternehmen am Ende selbst.
Für mich ist die zentrale Führungsfrage, wo in unseren Prozessen, insbesondere in unseren Kernprozessen, entsteht durch KI echte Wertschöpfung und wo kippt Produktivität in Kontrollverlust? Und das ist keine IT-Frage, das ist eine Strategie und natürlich auch eine Governance-Frage.
Absolut. Deswegen lass uns doch jetzt mal auf die positive Seite schauen. Also wo schafft denn KI im Unternehmen echt Mehrwert jenseits von toll klingenden Buzzwords?
Ja, auf das Positive schauen, Marie. Lass uns genau das tun. Das Wichtigste zuerst. KI ist ein extrem leistungsfähiges Werkzeug, wenn man sie richtig einsetzt und natürlich auch ihre Grenzen konsequent berücksichtigt. Das gilt in allen Bereichen eines Unternehmens. Ob es jetzt um Kundensegmente im Vertrieb geht, um Warnhinweise im Operational Risk oder um das Sortieren von Tickets im IT-Service. KI hilft aus tausenden Signalen, die relevanten 5% herauszufiltern, damit Menschen ihre Aufmerksamkeit ganz gezielt einsetzen können. Das stärkt Entscheidungsfähigkeit und entlastet Teams. Dann ist es natürlich so, dass KI Muster erkennt, die Menschen möglicherweise übersehen, zum Beispiel bei der Analyse von Daten im Kundenstamm, bei Auffälligkeiten in der Lieferkette oder bei Abweichungen in Produktionsdaten. Die KI liefert Hinweise und Hypothesen, aber eben keine Wahrheiten. Und auch wenn wir jetzt über ESG-Risiken in der Wertschöpfungskette sprechen oder über Abgleiche, Screening für Sanktionen, für PEPs oder das Medienmonitoring für Reputationsrisiken, ist KI ein Beschleuniger oder kann es auf jeden Fall sein, ja? Weil sie einfach Zusammenhänge sichtbar macht, die über manuelle Recherchen kaum abbildbar wären. Und immer mit demselben Prinzip, KI filtert, Menschen entscheiden.
Also können wir sagen, KI verschiebt die Arbeitsteilung, aber nicht die Verantwortung.
Genau. Wer das ernst nimmt, der muss dann sein Operating Model anpassen. Rollen, Prozesse, Kontrollpunkte. Und so können natürlich auch Grauzonen entstehen, in der Entscheidungen faktisch von Modellen geprägt werden, aber formal niemand verantwortlich ist.
Das ist ja dann auch wieder ein Thema für Aufsichtsräte, denn die müssen ja beurteilen können, ob das Management diese Steuerungsaufgabe verstanden hat oder ob KI dann wieder nur Tool im Maschinenraum ist. Aber wenn wir schon jetzt hier über Rollen und Kontrollpunkte sprechen, dazu gehören ja letztlich auch klare rote Linien. Wo würdest du denn sagen, sollte ein Executive ganz klar Nein sagen?
Also es gibt ganz klar diese roten Linien. Zum Beispiel, wenn es um Personen- oder Kundenscores geht, man sollte keine Rankings, Risikobewertungen haben, die jetzt darüber entscheiden, wer eine Chance bekommt, wer ein Angebot sieht oder wer intern auf irgendeine Liste gesetzt wird, ohne Transparenz und ohne Governance. Oder ein anderes Thema, es darf einfach keine autonomen Entscheidungen geben. KI darf nie abschließend entscheiden, weder bei der Ablehnung einer Bewerbung noch bei Kredit- oder Limitentscheidungen, noch bei disziplinarischen Maßnahmen oder bei der Auswahl von Verdachtsfällen in einer Untersuchung oder beim Geldwäschemonitoring im Bankensektor. Und man darf natürlich auch keine Blackout-Outputs erzeugen, also egal, ob es jetzt hier um Algorithmen für die Preisgestaltung geht, um sogenannte Recommendation Engines oder HR-Screening-Tools. Wenn nicht nachvollziehbar ist, wie ein Ergebnis zustande gekommen ist, entsteht Haftung und das Vertrauen bricht weg. Ja, also kein Einsatz ohne Governance. Jedes KI-System braucht klare Verantwortlichkeit, klare Zurechenbarkeit, definierte Use- und No-Use-Cases, dokumentierte Schwellwerte oder Qualitätssicherung und natürlich einen Rahmen für Monitoring und Eskalation.
Um das nochmal zusammenzufassen, heißt es ja für ein Executive-Team quasi, nicht nur fragen, wo können wir KI einsetzen, sondern auch genauso, wo wollen wir es bewusst gerade nicht machen. Also ich verstehe jetzt so, No-Use-Cases sind ein Führungsinstrument und gerade kein Innovationshemmnis.
Ja, das ist so. Und es gibt natürlich gute Praktiken, die funktionieren. Zum Beispiel Kombinatorik aus regelbasierten Verfahren plus modellbasierten Ansätzen. Sampling und Validierung durch Menschen, ganz wichtig, gerade bei kritischen Entscheidungen. Schwellwerte muss man transparent begründen und auch regelmäßig überprüfen. Bias-Checks, absolute Pflicht. Ja, das ist kein Nice-to-have. Und Offenheit gegenüber Mitarbeitenden und anderen Stakeholdern.
Ja, aber wer so vorgeht, der kann ja KI dann auch sehr gut nutzen, ohne seine Werte und Kontrollsysteme aus der Hand zu geben. Und was ich auch sehe, ist, dass genau diese Balance in den nächsten Jahren entscheidend sein wird für Reputation und Attraktivität von Unternehmen. Aber vielleicht können wir das Ganze ja nochmal ein bisschen tiefer legen. Du hast ja eben auch schon mal das Beispiel Untersuchungen angesprochen. Und so ist es ja auch, denn interne Reviews, Forensics, Sonderprüfungen, überall dort setzen wir ja heute KI schon ein oder KI ist schon mittendrin, auch wenn es gar nicht immer so genannt wird. Ja, und nicht die KI ist es ja eigentlich, die eine Untersuchung gut oder schlecht macht, sondern es ist vielmehr der Prozess, in den sie eingebettet ist. Um das mal aufzugreifen, was wir ja eben schon ein bisschen auch theoretisch durchexerziert haben, was sind denn eigentlich die drei Phasen, die wir in so einem Prozess beobachten? Jetzt mal am Beispiel der Untersuchung, aber ich finde, man kann es auf alle Beispiele sehr gut übertragen. Also erstmal der Punkt Scoping. Was suchen wir denn eigentlich? Also welche Fragestellung steht denn im Raum? Welche Datenquellen werden einbezogen? Welche Zeiträume, Personen oder Suchräume sind überhaupt legitim? Und wo wäre es jetzt möglicherweise unverhältnismäßig? Und das ist ja genau der Rahmen, in dem dann die KI später arbeitet. Und hier ist ja auch wieder die menschliche Führung gefragt, nämlich zu definieren, was ist zulässig, was ist notwendig und was nicht. Zweiter Punkt wäre dann die Sichtung mit KI. Und das können wir ja aus Erfahrung sehr gut sagen. Wie kann man aus einer Flut an Daten zu einem potenziell relevanten Material finden? Das ist ja hier eigentlich die Zielsetzung. Also die KI hilft uns, eine riesige Anzahl von Nachrichten und Dokumenten zu clustern, zu priorisieren, erste Risikosignale zu finden. Und dabei nutzen wir ja, dass die KI eben gut darin ist, Muster zu erkennen. Also sie findet ungewöhnliche Kommunikationsspitzen oder auffällige Netzwerke. Und ja, findet Kombinationen von Begriffen, die vielleicht schon mal in früheren Fällen relevant waren. Aber wichtig ist, das ist eine Phase, in der die KI nur vorsortiert. Also das ist immer wichtig zu betonen. Sie trifft keine abschließende Bewertung. Sie liefert Hypothesen, aber keine Urteile. Denn der letzte Punkt, das ist der dritte, das ist nämlich die Validierung. Und das ist ja dann die eigentliche Einwertung, wo dann wieder der Mensch die Relevanzbewertung vornimmt. Also jetzt aufs Beispiel bezogen, die Untersuchungspersonen prüfen ja dann die von der KI vorgeschlagenen Cluster und die Dokumente. Und da ist es ja auch so, dass gerade nochmal gechallenged wird, ja, und Alternativhypothesen gebildet werden. Aller könnte es auch eine harmlose Erklärung geben? Gibt es hier vielleicht Kontexte, die die KI gar nicht kennt? Und wir haben es ja jetzt auch schon mehrfach betont. Am Ende steht dann wieder die dokumentierte menschliche Bewertung. Also was wurde gefunden, was nicht und welche Grenzen hatte hier eigentlich auch unsere Analyse? Und was abschließend noch einmal hervorheben möchte, über alle drei Phasen hinweg bleibt die Chain of Custody immer sauber. Also alle Schritte, die wir machen, sind nachvollziehbar und es ist jederzeit erkennbar, welche Rolle die KI gespielt hat und wo der Mensch dann auch bewusst eingegriffen hat.
Ich sehe dazu ein paar konstanten Grundprinzipien, Marie, und ich denke, du weißt sehr gut, wenn ich über unsere Tradition der Forensik spreche und den Einsatz von KI, wenn wir dort einfach mal zurückblicken. Und jetzt sind die KI-Verfahren, die wir beispielsweise vor 10 Jahren angewendet haben, teils andere. Ja, wir hatten damals keine großen Sprachmodelle beispielsweise. Aber ich glaube, man kann nach wie vor sagen, die KI ist in Untersuchungen sicher ein sehr schneller Rechercheur und ein Sortierer, aber sie ist weder Ermittlungsleiter noch Richter. Und ganz jenseits des forensischen Kontexts kondensiert sich für mich das Thema an einfachen, aber auch harten Fragen für jedes Executive Team. Also Fragen wie, wo setzen wir KI heute ein und wer ist dafür verantwortlich? Sind die Ergebnisse nachvollziehbar und prüffähig? Wie messen wir Fehlerquoten und passen Modelle an? Wie schützen wir Mitarbeitende? Datenschutz, Mitbestimmung, Bias-Management? Und welche Entscheidungen bleiben ausdrücklich nicht delegierbar?
Was ich spannend finde, ist, dass alle deine Fragen, die du gerade gestellt hast, völlig technologieunabhängig sind. Also wir funktionieren für generative KI, für Scoring-Modelle, für Empfehlungsalgorithmen und am Ende zwingen sie die Führungsteams, konkret Position zu beziehen.
Und sie sind natürlich auch ein gutes Werkzeug für Aufsichtsräte. Wer diese 5 Fragen in einem Ausschuss sauber diskutiert hat, hat mehr getan als viele KI-Strategien in PowerPoint.
Also wenn wir es zuspitzen, können wir sagen, KI ist stark in der Mustererkennung, aber nicht im Verstehen. Und jetzt eine steile Hypothese von mir, wer das ignoriert, delegiert Entscheidungsverantwortung an Modelle, die keine Verantwortung tragen können.
Dem würde ich auch voll und ganz zustimmen. Ja, gute Governance macht KI zu einem Helfer, nicht zu einem Richter. Und am Ende bleibt die Verantwortung menschlich. Und genau das schützt Unternehmen, Prozesse und Menschen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auf Feedback. Gern mit konkreten Fragen aus Ihrem Aufsichts- und Executive-Alltag rund um KI, Governance und Risiko.
Bleiben Sie wachsam, bleiben Sie neugierig und bis zum nächsten Mal bei The Gatekeeper, Inside Risk and Consequences.